Deutschlandfunk, Kultur heute.
Kritik von verschiedenen Seiten, die hat auch ein anderes Kunstprojekt in den vergangenen Jahren immer wieder aushalten müssen. Die Stolpersteine des Künstlers Gunter Demnig. Überall in Deutschland sind sie in die Gehwege eingelassen, erinnern die Vorübergehenden an die Opfer des Holocaust. Die Opfer würden mit Füßen getreten, außerdem sei auf einigen Steinen Nazi-Jargon zu lesen, hieß es. Die AfD wiederum sah in den Steinen eine aufgezwungene Form des Gedenkens. Die Stolpersteine zeigen, Erinnerungskultur ist eine komplizierte Sache. Und je heterogener eine Gesellschaft, desto schwieriger ist es, einen gemeinsamen Nenner zu finden. Und genau diese Problematik, die beschäftigt heute auch Wissenschaftler in Potsdam. Am dortigen Einstein-Forum geht es zur Stunde um die Frage, wie Einwanderer die deutsche Gedenkkultur beeinflussen. Der Historiker Jan Plamper ist einer der Teilnehmer der Tagung. Ihn konnte ich im Vorfeld fragen, wo in Deutschland gibt es denn Spuren anderer, also nicht deutscher Gedenkkulturen?
Na, der Leiter dieser Tagung, der sie konzipiert hat, Dr. Mischa Gabowitsch vom Einstein-Forum in Potsdam, der ist zum Beispiel Spezialist für die Gedenkpraktiken um den 9. Mai herum. Der 9. Mai ist der Tag des Sieges, an dem die Sowjetunion und jetzt der Raum der Post-Sowjetunion den Sieg über Nazi-Deutschland feiert. Und mit den Einwanderern aus der ehemaligen Sowjetunion, also ca. 3 Millionen Spätaussiedler Russlanddeutsche und ca. 230.000 jüdische Kontingentflüchtlinge, sind diese Gedenkpraktiken auch nach Deutschland gekommen. Und das ist sehr ungewöhnlich. Also wenn man sich zum Beispiel die jüdische Gemeinschaft anguckt, dann ist es so, dass dort begangen wurde der 9. November, als die Reichspogromnacht, oder der 27. Januar, als der internationale Shoah-Gedenktag, Befreiung von Auschwitz, oder auch der israelische Yom HaShoah. Und jetzt sind diese Einwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion gekommen und sie feiern eigentlich einen Tag, wo nicht der Opfer gedacht wird, sondern des Sieges über die Faschisten im sogenannten Großen Vaterländischen Krieg. Das hat für Furore gesorgt.
Ja, und das ist ja durchaus dann ein Konflikt zur deutschen Gedenkkultur. Wir sprechen mittlerweile, das hat auch einige Jahrzehnte gedauert, bis wir uns darauf einigen konnten, aber jetzt sprechen wir vom Tag der Befreiung. Wie umgehen mit solchen Konflikten?
Der Umgang ist eigentlich, geschieht auf ganz normalem Wege. Das heißt, über die Debatten, die wir in der Gesellschaft führen, in den Medien, muss halt nur feststellen, dass da jetzt unterschiedliche Gedenkpraktiken aufeinanderprallen. Es wäre aber auch falsch, die Vorstellung zu haben, dass es früher immer harmonisch gewesen sei. Es ist vielmehr das Tun, also das Praktizieren des Gedenkens, das eigentlich erst das Gedenken ausmacht. Das heißt, es ist nicht so, als käme da irgendwas von außen rein, eine Gedenkpraktik, und dann wird das einfach eins zu eins umgesetzt, sondern es ist immer die Diskussion darüber und dann das Tun, das Ausführen, dass das überhaupt erst etabliert.
Verstehe ich Sie richtig? Würden Sie also sagen, das kann ruhig neben der deutschen Gedenkkultur herexistieren? Also so viel Pluralismus kann die deutsche Gesellschaft aushalten?
Na, wenn das viele täten, dann wäre es schon eine Neujustierung, nicht wahr? Denn da feiern deutsche Staatsbürger den Sieg über Nazi-Deutschland. Und das ist ja etwas, was sich die Nachfahren oder Leute, die damals gegen die Rote Armee gekämpft haben, sofern sie noch leben, was die sich nicht auf die Fahnen schreiben können. Also da bahnt sich schon ein Konflikt an. Aber die These wäre, dass es diese Konflikte immer gab, dass auch, was weiß ich, die Debatte über das Denkmal für die ermordeten Juden Europas im Zentrum Berlins, dass auch die Debatte darüber, die über Jahre ging, eigentlich konfliktbeladen war und dass das auch gut ist, dass im Aushandeln des Konfliktes sich so etwas etabliert wie eine mehr oder weniger konsensfähige Gedenkpraktik.
Das heißt also, die Einwanderer, die bringen da sozusagen nur eine neue Dimension mit rein in diese Debatte, die sowieso auch in Deutschland immer geführt werden muss und geführt wird.
Genau, die Vorstellung von Gedenkpakten als was Unveränderlichem, Versteinerten stimmt eben nicht, sondern es ist immer Aushandeln. Und dieses Aushandeln geschieht immer neu, gemäß der Zeitläufe, der Zusammensetzung unserer Gesellschaft und so weiter.
Aber gibt es da Grenzen? Also was wäre zum Beispiel, wenn, sagen wir, Einwanderer mit antisemitischer Gesinnung auf die Idee kämen, den 8. bzw. 9. Mai tatsächlich als Trauertag zu begehen, weil sie sich wünschen, dass Hitler den Zweiten Weltkrieg gewonnen hätte? Könnte man das dann auch noch tolerieren oder müsste man dann sagen, so weit geht es nicht?
Die einzigen Grenzen, die mir da bekannt sind, sind die, die das Grundgesetz setzt. Also sofern das im Rahmen des Grundgesetzes geschehe, wäre es erstmal denkmöglich. Ich sehe nicht, dass das jetzt realistisch wäre, aber da ist schon eine Menge möglich. Und das muss man sich auch immer klar machen, dass das, was jetzt ist, auch sehr prekär sein kann. Also dass es auch mit einer Veränderung der politischen Mehrheitsverhältnisse, dass sich da mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine Menge ändern wird. Siehe Höcke-Rede, ein Beispiel.
Ja, die Rede des AfD-Politikers Björn Höcke, Sie sprechen sie an, Herr Plamper. Er hatte eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad gefordert in dieser Rede. Müsste man aber nicht gerade in diesen, wie Sie sagen, prekären Zeiten die deutsche Gedenkkultur noch besser schützen? Müsste man nicht sagen, die deutsche Gedenkkultur ist unantastbar?
Aber keine Gedenkkultur ist unantastbar, beziehungsweise eine, die unantastbar wäre, wäre keine lebendige Gedenkkultur, sondern Gedenkkulturen sind dann nur sinnvoll, wenn sie getragen werden von der Bevölkerung. Also zum Beispiel diese Stolpersteine, die Sie erwähnten, die sind nun ja wirklich etwas, was nicht jetzt auf eine Idee irgendeines Ministeriums zurückging oder einer Fraktion im Bundestag, sondern die quasi von unten getragen wird und auch finanziert wird, wenn ich recht informiert bin, von den Leuten eines Hauses, die dann auch Geld zusammenlegen und spenden für Steine zum Gedenken an die Personen, die aus ihrem Haus verhaftet, deportiert und dann ermordet wurden. Also das wäre so ein typisches Beispiel von was, was von unten gewachsen ist. Es gibt, und es wird morgen auch darüber gesprochen werden, es gibt zum Beispiel jetzt Gedenkpraktiken, wo erinnert wird an den Genozid der Armenier. Und zwar auch von unten, also im Gedenken an den ermordeten armenischstämmigen türkischen Journalisten, der 2007 mich recht daran ermordet wurde. Und das gibt es jetzt auch in Deutschland. Und das ist klar, dass das dem Narrativ der erdoganschen, AKP-dominierten Türkei zuwiderläuft. Da sind Konflikte vorprogrammiert.
Ich nehme mal an, eine wichtige Voraussetzung dafür, dass dieses Nebeneinander oder Miteinander verschiedener Gedenkkulturen funktionieren kann, das ist ein Verständnis für die Gedenkkulturen der jeweils anderen. Sind Sie da optimistisch und würden Sie sagen, unsere Gesellschaft ist dafür tolerant genug? Wir wissen auch genug über die anderen?
Nein, natürlich nicht. Und das droht nachweislich, ist schon entglitten in weiten Teilen Deutschlands, wenn man sich die Wahlerfolge von auch extrem rechten Parteien anguckt. Und wir wissen, dass es Ortschaften gibt in Mecklenburg-Vorpommern, in Brandenburg, die völlig abgeschnitten sind davon. Wie man da wieder rankommt, also das wird eine Riesenaufgabe sein. Das ist auch nochmal eine ganz andere Herausforderung im Zeitalter der digitalen Revolution. Also mit der Abwesenheit oder dem Verlust von Forumsmedien und der Parzellierung der Informationen in diesen Filterblasen wird es nochmal viel schwieriger, da überhaupt Leute zu erreichen. Also das Einzige sind eigentlich noch die Bildungsinstitutionen unserer Republik, also die Schulen, wo die Nation in dem Sinne überhaupt noch zusammenkommt.
Die Schulen, sagen Sie, wie sieht es aus mit Museen zum Beispiel? Könnten die auch dazu beitragen, mehr Verständnis für andere Erinnerungskulturen zu erreichen?
Na klar, das versuchen sie auch. Und sie versuchen sich auch einzustellen auf Gruppen, die sehr wenig Ahnung haben, also Schülergruppen, die sehr wenig Vorinformationen haben. Denn sonst, das weiß man, es ist nachweislich so, denn sonst macht das wenig Sinn. Also plastisch gesprochen, man kann auch einen Auschwitz-Besuch verordnen für eine Gruppe von Jugendlichen, wo man es für nötig hält, und das wird überhaupt nichts bewirken. Also solange der Ort Auschwitz nicht eingebunden ist in Wissen, in Kontexte, ergibt er auch keinen Sinn und entfaltet keine Wirkung für die, die da hingehen.
Und die Tagung heute im Einstein-Forum, das noch abschließend gefragt, Herr Plamper, ist völlig ergebnisoffen oder ist sie auch verbunden mit irgendeiner Forderung?
Nein, das ist ein Workshop, wo wir uns austauschen und zum ersten Mal, denke ich, zusammenführen, was denn die Tatsache und die Erkenntnis, dass wir wirklich ein Einwanderungsland sind und plural und divers sind, was das für Konsequenzen hat für die Gedenkpraktiken. Das ist meines Wissens Mischa Gabowitsch, der sie konzipiert hat, der Erste, der diese Frage so aufgeworfen hat. Schauen wir mal, was rauskommt.
Das heißt, Sie stehen noch ganz am Anfang der Forschung zu diesem Thema.
Ja, es gibt so kleinere Bereiche und hier wird es zum ersten Mal in eine Zusammenschau geführt.
Das war der Historiker Jan Plamper, der sich zur Stunde im Potsdamer Einstein-Forum Gedanken macht über Erinnerungskulturen im Einwanderungsland Deutschland.